Gibt es denn noch Fragen oder irgendwelche Sachen, die ihr besprechen möchtet?
Ja, ich habe noch mal eine Frage zu dem Wort Sadhu. Das ist, klingt wunderschön und es berührt mich auch. Das, also gefühlsmäßig habe ich schon jetzt immer wieder mitbekommen, dass es möglicherweise so etwas ist, was sehr erbietend ist oder so eine besondere Kraft oder eine besondere Energie. Jedenfalls spüre ich die. Ich würde sie gerne von dir noch umkannt machen. Was das für eine Bedeutung hat, das Wort Sadhu?
Ich glaube, gelingen, oder?
Gelingen, gut gemacht.
Gut gemacht. Also es hat manchmal, ist noch nicht mal so heilig, wie es klingt. So, ja. Also das ist häufig Sadhu oder Swaha. Das sind so, also das sind so, es gibt da sowohl im Sanskrit, also im Tibetischen gibt es häufig am Ende von solchen Sachen wie zum Beispiel diese Zufluchtnahme und Vorsätze, was einfach bekräftigt das, was wir tun wollen und unsere Absicht, dass die nochmal bekräftigt wird am Ende mit so was Zweisilbigen wie Sadhu. Ja, gut gemacht, gelingen, genau, weil Sadhu, das rufen wir hier auch, da gibt es nochmal so eine Zeremonie, das macht man auch manchmal bei so sehr Zeremonien, das ist so eine Bekräftigung, so, oh ja, gut, klasse, oder, ja.
Mein Rat gelesen zu haben, das heißt auch so zielführend, ne? dass jemand da zum Ziel geführt wird.
Ich bin nicht sicher, weil ich musste auch spontan dran denken, als du sagtest, Sadhu, es gibt auch die Sadhus, die früher, das waren in Indien die Wanderer oder die spirituell Suchenden. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das gleiche Wort ist, würde eher sagen, nein, weil das Sadhu am Ende der Vorsitzende hat, das hat ein langes A. Das macht wieder mal deutlich, wie wichtig diese langen und kurzen A sind. Also es hat ein langes A, also Sadhu, und der andere müsste eigentlich dann heißen Sadhu. Ich meine, er ist ein kurzes A, soweit ich mich erinnere. Also da müssten wir nochmal nachgucken. Weißt du es, oder?
Der Andreas
weiß es. Ach, komm mal, Andreas, erzähl.
Ich weiß es nicht.
Weiß es nicht? Also wenn es jetzt ganz brennend interessiert, können wir auch nachher, ich habe die Wörterbücher noch in deinem Büro liegen, können wir auch nochmal gucken. Und was ist so dein Vorbehalt gegen Rituale, wenn ich dich fragen darf, wenn es jetzt nicht so direkt ist?
Nee, direkte Vorbehalte sind das nicht, sondern eher, ich finde es eher befremdlich. Vielleicht, ich denke einfach mal, weil es neu ist für mich. So, es ist ähnlich, sagen wir mal, wenn ich in eine Kirche gehe, eine katholische Kirche. Auch diese Rituale, die sind mir fremd, weil ich damit nicht aufgewachsen bin. Und ich glaube, das ist eigentlich eher dieses Fremdsein. Das wird sich wahrscheinlich auch geben. Also einmal fand ich es jetzt auch ganz interessant, die Hintergründe zu kennen. Dadurch, glaube ich, habe ich eher einen Zugang dazu. Und wenn ich müsste mich mehr damit beschäftigen, mit den Hintergründen, ansonsten ist es für mich ein Nachplappern. So, und dann wird dieses Nachplappern, dadurch komme ich mir dann irgendwie komisch vor. Ich sage etwas, ich tue etwas, aber ich weiß nicht, was ich da sage und was ich tue und wozu, warum, weshalb. Und dann hat es für mich keine Bedeutung.
Und ich denke, das ist auch die Gefahr, oder das kann bei Ritualen auch passieren. Und ich denke, das war in dieser Ritualdefinition, die ich mir rausgesucht habe, auch genannt, dass Rituale von Eingeweihten, sogenannten Eingeweihten, können auch der Ausgrenzung dienen. Oder auch, dass man so Leute als Unwissende sozusagen abwertet. Und das ist, denke ich, warum man Rituale, Ritualen, das hatte für mich auch ganz viel mit Gruppe zu tun. Da geht man irgendwo drin auf. Ich meine, das will man auch nicht unbedingt, je nachdem. Und das ist sicher der Fall, wie du sagst, wenn du die Rituale nicht kennst, die sie alle kennen, meinen, das ist doch, das machen wir doch immer so, das ist doch normal. Und das heißt, es ist dieser Charakter von diesem Eingeweihten. Das sind eben die, die es schon kennen. Und die, die es nicht kennen, Genau, dann kommt vielleicht bei manchen ein Gefühl von Unwissen fühlen, bei anderen, was machen die denn da, finde ich komisch und das muss ich erst auch mal kennenlernen. Und ich finde, das ist was ganz Gesundes eigentlich auch, weil man, ja, es geht ja nicht darum, einfach was mitzumachen. Und hatte ja auch vorhin Sangha Sevaka gesagt, hör es dir einfach mal an und auch gerade, wenn man diese Pali-Texte nicht kennt und wie diesen Zuflucht und Vorsätze, wir haben hier auch Kopien oder so andere Puja-Hefte, dann kann man einfach, wenn es gesungen wird, auch immer sich auf Deutsch durchlesen und kann sich dadurch einfach ein bisschen annähern an das. Und ich habe das früher auch, also bei meiner ersten Puja oder auch lange Zeit bei der Puja gemacht, ich habe da auch ganze Set, ich habe dann immer mitgesprochen, wo ich auch zustimmen konnte und wo ich nicht zustimmen konnte, das habe ich nicht nachgesagt, klappert. Ich klappere doch nicht einfach irgendwas nach, bloß weil es ein Ritual ist. Und ja, und so merkt man, ja, kann man sich dem einfach auf eine Art und Weise annähern. Es ist ganz wichtig, den persönlichen Zugang zu finden, weil es ist ein persönlicher Weg und es ist ein Weg der eigenen Erfahrung. Und manche Leute haben auch mehr Zugang zu Ritualen als andere. Also es gibt einige Ordensmitglieder, die kann mit dieser Puja, diesem längeren, nur gar nichts anfangen. Und das, denke ich, ist auch manchmal so Temperamentesache. Manche lieben es eher stiller und schlichter und andere lieber bunt und laut.
Ich bin katholisch aufgewachsen, bin sogar Messdiener gewesen. Habe also diesen Ritualen auch teilgenommen. Und für mich waren sie eigentlich immer völlig leer und bedeutungslos. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ein Ritual überhaupt Bedeutung haben kann. Ich kann das nicht anders. Und dann bin ich irgendwann Buddhist geworden. Da habe ich dann erst gelernt, dass man auch Rituale durchführen kann, die was für einen bedeuten. Also über den Buddhismus habe ich erst gesehen, dass Rituale überhaupt Bedeutung haben können, dass sie einem etwas bedeuten können. Ich habe dann auch gesehen, dass selbst christliche Rituale, katholische Rituale, für den Priester durchaus auch was bedeuten kann. Aber ich habe sie wirklich kennengelernt als etwas völlig Leeres. Also für mich haben sie sich mir nie erschlossen, die katholischen Rituale.
Ich meine, das mag für traditionelle Buddhisten vielleicht genauso sein, dass die einfach die Dinge machen, weil man sie eben so macht und sie vielleicht die Bedeutung auch nicht kennen.
Ich habe gerade ein Buch gelesen, Broken Buddha oder Broken Dharma, eine ziemlich vernichtende Kritik des Theravada-Buddhismus, wo es auch um einfach das leere, sinnlose Durchführen von buddhistischen Ritualen im asiatischen Raum geht. Ich denke, genau so kann es auch im Buddhismus sein.
Ich hatte am Anfang Vorbehalte, weil ich noch nicht sicher war, ob ich die Praxis von Triyatna eben so befürworte. Das heißt, wenn die Scheinbegrüßung gemacht wurde, habe ich mich zurückgehalten. Dass ich den zufälligen Vorsätze rezitiert wurden, habe ich das eben auch nicht gemacht, bis ich dann eine Klärung gefunden hatte. Jetzt merke ich, dass ich beim Herzutrag noch weiter Probleme, kann man nicht sagen. Ich begreife einerseits intellektuell nicht, andererseits eben von meinem Herzen nicht. Deswegen ist mir das auch fremd. Und bei den Mantras, da geht es mir so, dass ich keine Übersetzung habe. Das also, ich spüre etwas bei den Mantras, ja, aber der Sinngehalt ist nicht da. Wenn ich die zufluchenden Vorsätze rezitiere, dann ist der Sinngehalt da, aber gleichzeitig denke ich daran, was es im Deutsch bedeutet, nicht in der Pali. Aber bei den Mantras geht das eben immer noch verloren. Und da habe ich bis jetzt noch keine Übersetzung gefunden und auch keine Erklärung. Es wird einfach gemacht. Ich merke, es tut gut, ich merke Schwingungen, ja, aber das andere fehlt mir eben noch, um das eben.
Bei Mantras gibt es meistens gar keine Übersetzung. Also bei Mantras ist auch mehr, Mantra ist im Grunde wie so eine Buddha-Statue. Es ist die klangliche Form von einer bestimmten Buddha-Gestalt. Und was man mit den Mantras verbinden kann, ist, man kann mit den verschiedenen Mantras bestimmte Qualitäten verbinden. Was ich vorhin sagte, eben Avalokiteshvara, also das ist ja eine Mantra in der Puja, ist eben Om Mani Padme Hum. Das kanntest du auch und überhaupt.
Dann ist kein Punkt mit Om Mani Padme Hum. Ja. Oder in der Lotusblüte.
Das ist das Einzige, was man übersetzen kann. Hast du gerade das gewählt? Omga Tigga Tipatka, den kann man auch noch übersetzen. Gegangen, darüber hinausgegangen. Om, gegangen, darüber hinausgegangen, völlig darüber hinausgegangen. Erwachen, Swaha. Möge es gelingen. Und gegangen, darüber hinausgegangen, völlig darüber hinausgegangen. Das steht für die ganzen verschiedenen Stufen von Erkennen, von Leerheit, von wirklich Transzendieren von allem Weltlichen. Jetzt so ein ganz kurz versucht. Und aber die allermeisten Mantras sind einfach Om Vajrapani Om. Vajrapani ist einfach Vajrapani, es ist der Name des Buddhas. Und es ist einfach nur so jetzt als kurze, es sind meistens die Namen nur von dem Buddha und der Buddha steht halt für eine bestimmte Qualität.
Diamant
Dhanakal, der ist so komplex, der heißt nicht nur irgendwie was.
Okay, er hat aber mehrere Begriffe. Mehrere.
Ja, Bedeutung. Padma, klar, Padmasambhava hat auch eine Bedeutung, heißt der Lotusgeborene. Aber das ist wahrscheinlich, unsere Namen haben auch alle irgendeine Bedeutung. Jetzt so,
also ja, das würde mich interessieren. Da einen Hintergrund haben, auch wenn man es nicht wortwörtlich übersetzen kann. Mir ist klar, dass viele Begriffe eben mannigfaltig sind. Nicht nur ein Begriff haben, sondern viele. Aber aus der Vielfalt heraus erschließt sich mir etwas.
Ich meine, zu den, gerade jetzt, wenn du sagst, die Mantras, also wenn dich jetzt wirklich ausführlicher interessiert, gibt es ja Bücher, haben wir drei irgendwie auf Deutsch von Vesantara, wo die verschiedenen Buddhas und Bodhisattvas wirklich auch sehr schön beschreibt, auch sehr, sehr einfühlsam, dass man wirklich eine emotionale und eine Herzensbeziehung bekommen kann. Aber er erklärt auch die Bedeutung sehr ausführlich. Das wäre die ausführliche Variante. Ich habe gerade jetzt inspiriert durch das Mantra-Wochenende angefangen, Mantras aufzunehmen, damit die Leute sich die Melodien merken können. Und dann kann ich jetzt auch vielleicht dran denken, dass ich dann nicht nur das Mantra dazu schreibe, in Freebooked Audio, sondern auch noch Padmasambhava Buddha der Verwandlung oder irgendwie so eine Kurzfassung oder so. Das ist so das. Ja, aber das ist noch nicht drauf. Das habe ich jetzt alles aufgenommen. Das ist jetzt gerade. Aber wie gesagt, die Vesantara-Bücher sind unten auch in der Bibliothek, wenn ich jetzt, weil das war zum Beispiel auch, wie gesagt, ich habe diese Zeilen nicht nachgesprochen in der Puja. Aber ich habe zum Beispiel viel mehr Vertrauen in so eine Stimme oder Klang. Aber die Mantras, da hat mich eins auch emotional stark angesprochen. Und das war im Grunde sozusagen mein Tor zum Buddhismus, weil ich wollte dann wissen, wofür steht dieses, also das Mantra, für welchen Buddha das steht und dann wofür der steht und habe dann so angefangen weiter zu forschen. Also so, wenn dich das emotional ja auch berührt und anspricht, kann das vielleicht auch ein Weg sein, mal über den Herzen irgendwie in den Verstand rein zu schlängeln, dich oder so. Also wenn vielleicht, es kann ja sein, dass ich eins stärker anspreche als ein anderes oder so. Ist ja interessant, weil ich glaube, haben wir ja häufig.